die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute sprechen wir nochmal mit unserem Führungstandem aus der Universitätsmedizin, den Professorinnen Anne Simmenroth und Ildikó Gagyor. Beide sind seit Dezember 2017 W3-Professorinnen und Lehrstuhlinhaberinnen des damals neu gegründeten Instituts für Allgemeinmedizin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Und sie haben uns schon in der letzten Woche mit ihrer geballten Führungskompetenz und Menschlichkeit beeindruckt. Springen wir also direkt rein in den zweiten Teil dieses wirklich inspirierenden Gesprächs. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn wir jetzt so zurückblicken oder wenn Sie zurückblicken, was würden Sie sagen, Ihrer Meinung nach, so aus der Erfahrung, die Sie bisher gemacht haben, wirklich die großen Vorteile der geteilten Führung?
Also ganz simpel, man ist nicht alleine. Das finde ich so ein elementares Grundgefühl, ja. Was einfach auch so was wie einen Schutz bietet. Ich glaube, es kann manchmal ganz schön einsam sein, oben an der Spitze.
Ja.
Und so fühlt sich das nie an. Und wir sind natürlich auch nicht zusammen in Urlaub und teilen uns auch nicht das Badezimmer. Also es ist, wir haben schon sehr viele getrennte Lebensbereiche. Und wenn der andere in Urlaub ist, dann kann der eine manchmal auch unkomplizierte Dinge sozusagen entscheiden und vorantreiben. Das empfinden wir manchmal auch so. Aber trotzdem, wenn der andere kommt oder die andere kommt, dann weiß man, okay, das wollte ich eh schon mit dir die ganze Zeit besprechen. Dass man dann einfach genau diese Fragen und Themen, die einen beschäftigen, die einen manchmal auch belasten können, in Ruhe nochmal ja, durchdeklinieren kann, überlegen kann, was da für Lösungsansätze möglich sind. Das finde ich einfach als Grundgefühl so aufbauend und so wichtig, dass ich das sicherlich missen würde, wenn diese Konstellation so jetzt aufhören würde.
Ich finde auch, dass vermessen, wenn Leute sagen, sie können alles oder wissen alles und deswegen sind sie halt jetzt die Chefin, ja. Weil ich frage gerne um Rat, aber nicht unbedingt meine Mitarbeiterin. Und da, wenn die im speziellen Bereich schon, aber grundsätzliche Sachen, gehe ich lieber hier ins Nebenzimmer zu meiner lieben Kollegin und sage, ja, wie würdest du das jetzt machen oder wollen wir es so machen oder wie soll ich das verstehen? Und das ist ja dann zu zweit sozusagen einsam, weil wir müssen das ja nicht an alle offenbaren, aber ich finde, das fühlt sich viel besser an und ich glaube, dass die meisten Entscheidungen dann auch besser werden und besser sind.
Sie haben ja eben auch den Begriff korrektiv verwendet, ne? Also ich glaube, das ist ja auch ein riesen Bonus, den man haben kann, wenn man nicht so in seiner Bubble dann irgendwann völlig alleine nur noch ja, weiß ich nicht, Ja-Sager um sich schart oder so, sondern auch gelegentlich mal so ein bisschen andere Meinungen reinkriegt. Und das eben auf regulärer Basis, weil es eben zum Alltag gehört.
Ich finde die Perspektive, die Sie gerade dargestellt haben, extrem spannend, weil das Thema Shared Leadership häufig auf Work-Life-Balance reduziert wird und Sie das in Ihren Beschreibungen kein einziges Mal gesagt haben, sondern es eher um das Gefühl als Team besser zu sein und ein besseres Führungsteam zu sein, als man es alleine wäre und dass man gemeinsam stärker und besser ist. Also diese Perspektive finde ich extrem spannend und sehr wertvoll, dass Sie das jetzt gerade so dargestellt haben.
Spielt denn, wo wir das Thema jetzt gerade angerissen haben, Work-Life-Balance auch eine Rolle überhaupt bei Ihnen? Oder also Sie haben ja inzwischen zwei Lehrstühle, mehr oder weniger, ne? Aus dem einen sind zwei geworden, weil es so gut funktioniert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Da ist dann auch nicht mehr so viel mit Work-Life-Balance wahrscheinlich, oder?
Also für uns, wir sind in einer Lebensphase, wo das so sehr nicht drauf ankommt, da tatsächlich auch zu gucken, dass man ganz konkrete Abwesenheitszeiten wegen Familie oder andere Lebensbereiche noch wirklich zu schützen. Und aber natürlich, denke ich, ist es auch, trägt es auch dazu bei, dass man sich das immer herausnehmen kann. Denn auch da können wir uns gegenseitig einfach unterstützen und sagen, komm, du siehst so schlecht aus heute. Du bist noch gar nicht. Geh ruhig und ich mache das schon. Oder wir übernehmen auch mal von mir aus Lehre voneinander oder so, wenn was ist. Wobei, das kann man auch im Team immer regeln. Also auch da kann man immer füreinander sorgen. Wobei das tatsächlich bei uns vielleicht weniger relevant ist als bei Menschen, die, sagen wir mal so, in einer anderen Lebensphase noch sind, wo es wirklich sehr, sehr darauf ankommt, auch sehr wichtige Zeiten auch für die Familie zu schützen. Wobei, die haben wir natürlich trotzdem alle beide. Also das wollte ich damit nicht sagen, dass wir die nicht haben, aber wir müssen nicht so auf die Uhr gucken, damit wir das Kind aus der Kita abholen oder das, was einen dann doch manchmal wirklich in tausend Richtungen zerren kann und wo man das Gefühl hat, ich kann das nicht bedienen. Das ist jetzt für uns persönlich nicht Thema, aber ich glaube, dass das für viele auch ein Argument sein kann und das würde ich auch als absolut legitimes Argument finden, so ein Konzept sich zu überlegen. Warum nicht? Warum sich nicht in einer Lebensphase dadurch auch zu helfen, wenn man weiß, okay, es ist aber die und die Zeit, die ich dafür nur nehmen kann und dafür teile ich das mit jemandem, dafür machen wir beide besser. Wir hatten diese Idee früher schon gehabt, während unserer klinischen Stellen, nur hat es damals keiner geglaubt, dass wir das können. Also wir hätten uns gerne eine Stelle in der Klinik geteilt und haben keinen überzeugen können, dass das geht. Das ist schon lange, lange her.
Ja, die Zeiten ändern sich ja Gott sei Dank, aber auch nur sehr langsam, hat man das Gefühl.
Also in der Klinik ist das sicherlich eben noch relevanter, ja, weil man einfach in der Patientenversorgung ja nicht selber entscheiden kann, dass man heute mal um 15 Uhr geht oder irgendwie so. Das ist ja das, wir haben das ja erlebt selber, weil wir sind dann eben in unserem Fach, bleibt man nicht lebenslang in einer Klinik, sondern ist irgendwann in einer Praxis. Und wenn man für diese Praxis allein verantwortlich ist, ist es wieder so, dass man nicht gehen kann. Ja. So dass wir hier natürlich eine andere Situation haben. Und dazu kommt, dass die Kinder schon erwachsen sind, ja.
Denken Sie denn, dass Ihr Führungsmodell hier durch das positive gemeinsame mentale Modell und eventuell auch mehr psychologische Sicherheit positive Auswirkungen auf die Patienten, Patientinnenversorgung haben könnte und wir hier einen Mehrwert für Patientinnen generieren könnten?
Wir haben ja hier zusammen keine Patientin. Müssen Sie es nochmal präzisieren? Sie meinen im Falle einer gemeinsamen
Genau,
Klinik
ob Sie sich das vorstellen könnten, dass das eine positive Auswirkung haben könnte. Es geht ja auch immer um Fehlerkultur zum Beispiel.
Also wenn man eine Analogie zieht zu Gemeinschaftspraxen, wo auch viele Ärzte sichtbar sind für Patientinnen und die sich auch ja damit auseinandersetzen müssen, dass nicht jeden Tag der gleiche Arzt, die gleiche Ärztin da ist. Das ist auch etwas, was auch durchaus Stärke ausstrahlen kann, dass man sagt, wir sind hier ein Team und wir teilen uns die Aufgaben und wir haben auch mehr Kompetenz als Team. Ich glaube schon, dass das absolut übertragbar ist. Und die Stärke eines Teams ist nicht sozusagen in dieser eine Person konzentriert oder nicht zwangsläufig, kann auch natürlich auch ein Modell sein, aber kann die dann tatsächlich alle Felder des Lebens mit einem maximalen Leistungsspektrum bedienen kann von höchster Qualität. Das Modell stirbt ja auch vielleicht irgendwann aus, sondern dass man sagt, wir sind hier ein Team und jeder kann bestimmte Sachen ganz besonders gut. Und dadurch ist das Angebot für die Patientinnen auch breiter und möglicherweise besser. Also Übertragbarkeit könnte ich mir vorstellen, aber man muss ein bisschen Fantasie haben, weil wir doch in einem anderen Bereich arbeiten.
Da möchte ich direkt mit einer abschließenden Frage auch anschließen. Also, dass Sie die geteilte Führung empfehlen, das nehme ich jetzt einfach mal so quasi vorweg, denn das klingt zumindest aus dem, was Sie berichten, schon ziemlich eindeutig raus. Aber gerade nochmal diesen Bezug zur Hochschulmedizin, weil das ist ja wirklich ein besonderes Feld. Sie haben nochmal eine besondere Situation, aber wenn Sie jetzt mal so iterieren, auch auf patientenführende Bereiche, was würden Sie Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und überlegen, Lehrstuhl für mich alleine sehe ich nicht, ich könnte mir das aber als Tandem vorstellen. Würden Sie das empfehlen und wenn ja, was würden Sie denen raten, wie sollen sie das angehen?
Naja, also ich glaube, ich springe jetzt vielleicht in deine Gedanken hinein, Anne, also bitte dann ergänzen. Also allein dieses Modell, etwas sich zu teilen, strahlt ja schon irgendwo was Breites, Großzügiges und Gemeinschaftliches aus. Ob das zwei Frauen sind, Frau oder Mann oder zwei Männer sind, es ist einfach ungewöhnlich und kann auch, wenn ein vertrauensvoller und guter Umgang miteinander ist, ich denke, dass das als Vorbild immer am stärksten zieht und durchaus auch auf die Versorgung von Patientinnen ausstrahlen kann. Das muss man gar nicht mit so vielen Worten dann begleiten. Das ist dann eine Tatsache, die gelebt wird, die akzeptiert wird, die die Diversität, wie Sie ja auch vorhin gesagt haben, auch ausstrahlt, die den Teamgedanken ausstrahlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sich auch auf die Versorgung oder auf die versorgenden Ärzte und deren Haltung eben ausstrahlt. Und irgendwas davon muss ja auch bei den Patientinnen ankommen.
Also Sie würden im Prinzip sagen, einfach versuchen. So. Mit einem guten Konzept überzeugen, vermutlich.
Also ich würde mir schon manche Dinge vorher überlegen, weil in der Patientenversorgung ist es nochmal, wird es nochmal konkreter. Also was, da würde ich wirklich gut überlegen, wie Vertretungsregelungen dann ganz konkret aussehen, zum Beispiel, oder Verantwortlichkeiten, an wen wenden sich dann die Mitarbeiter, Oberärztin, sonst wie, in welchem Fall. Wahrscheinlich muss man es im klinischen Fall mehr vorstrukturieren. Ist aber auch nur eine Fantasie jetzt, die ich habe.
Also es ist, glaube ich, nicht so, heute ich, morgen du, mal so. Also das ist, eine Beliebigkeit darf daraus nicht entstehen. Also die Struktur muss unabhängig davon sehr, sehr gut durchdacht und organisiert sein. Also das denke ich schon. Aber das ist ja auch bei uns keinesfalls beliebig, nur haben wir mehr Raum für kurzfristige Entscheidungen oder auch flexible Lösungen. Das ist, glaube ich, im klinischen Alltag zum Teil schon anders.
Was war Ihre größte Herausforderung, wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken?
So richtig angegriffen wurden wir eigentlich nicht, oder? Oder
also, das ist ja schon mal erfreulich.
Nee, aber vielleicht dieses, ich glaube, lernen, dass man in sich ruht und das mit einer gewissen Gelassenheit zu verfolgen, was wir tun, unabhängig davon, wie alle anderen Modelle um uns herum funktionieren. Ja, es gibt ja riesige Institute, es gibt mehr klinische oder auch Fächer, die an sich schon eine große Attraktivität durch den Namen haben und so weiter. Und wenn man neu ist, ist man in schon so ein fertiges, es ist ja schon was da und zwar viel. Und da muss man für sich eine Nische finden. Und ich denke, dass man lernen soll, wir müssen für uns gut sein. Wir müssen mit uns selber zufrieden sein, mit dem, was wir tun und uns darauf konzentrieren. Und dann wächst das von alleine und nicht anfangen zu vergleichen oder Sorgen zu haben wegen irgendwas von außen. Ich weiß es nicht, ob du das auch so siehst, aber das finde ich wichtig, dieses bei sich bleiben, bei der Sache, die für einen wichtig ist. Das lernt man. Am Anfang denkt man, das mache ich mal nicht so, das können wir noch nicht und das haben wir nicht. Und ich glaube, ich neige sowieso ein bisschen dazu. Und dann am Ende sagen zu können, komm, mach dein Ding, mach das mit in diesem wunderbaren Team, mit deinen tollen Kollegen, macht euer Ding und es wird dann gut. Brauchst du nicht so viel zu gucken.
Ja, schön. Sehr nahbar.
Stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, in der Tat. Also, das zu lernen, nicht so viel nach links und nach rechts zu gucken, in diesem Schlangenkäfig, in dem man da teilweise.
Ich habe hier ein tolles Vorbild. Also ich glaube, das kann Anne sehr gut oder besser als ich. Und auch da hilft auch ein bisschen Austausch.
Ja, und auch Selbstbewusstsein und immer wieder dasselbe sagen und immer wieder sagen, dass man da ist. Und so steht der Tropfen hüllt auch den Stein. Und jetzt nach 5 Jahren oder fast sechs Jahre eigentlich schon, merken wir das auch, dass wir wirklich wahrgenommen werden. Wir können es aber jetzt nicht so trennen von dem doppelten Führen oder dem neuen Institut hier und den Erfolgen, die wir hier haben. Das ist ja verknüpft miteinander. Also egal jetzt, wo man vorträgt oder auftaucht oder so, jetzt wird man mit was verbunden plötzlich. Das dauert ja aber eine Zeit. Ja.
Ja klar, das muss sich ja erstmal so setteln alles, ja. Okay, eine abschließende Frage. Wie sehen Sie die Zukunft für geteilte Führung in der Medizin? Ist das das Zukunftsmodell oder wird es eines von möglichen Modellen werden? Wie schätzen Sie das ein? Gerade auch in der Hochschulmedizin.
Ich wollte gerade sagen, in der Praxis wäre meine Antwort ganz klar, in Praxen, im niedergelassenen Setting ist es ja schon
So wird es ja schon. Das ist nur eine Generationenfrage, bis jetzt die letzten Einzelkämpfer fast, also bis die aufhören. Dann die ganzen jungen Leute, auch mit denen wir sind ja ganz nah an den Studierenden dran, da will keiner alleine im niedergelassenen Setting arbeiten, egal in welchem Fach. Es jetzt hat nichts mit unserem Fach zu tun.
Ja.
Ich fände es auch toll, in der Hochschulmedizin mehr geteilte Führung oder gleichberechtigte Professuren in einem großen Fach zu haben, wo gar nicht mehr Führung irgendwie das Wort ist, sondern drei Lehrstühle für innere Medizin auf einer Augenhöhe, drei für Radiologie oder vier, was weiß ich, dass es sowieso so ist. In anderen Ländern, europäischen Ländern, sagen, ja. Auch in den USA ist das ja auch schon so teilweise. Genau, also wir denken immer noch mit diesem Führen und so. Ich denke, es muss ohnehin so werden.
Vielleicht für die Zuhörerinnen, Frau Professor Simroth hat gerade eine Pyramide gezeigt.
Die klassische Hierarchie in der Medizin. Es gibt ja auch gerade so in der New Work, in diesem New Work-Konzept und in der Bewegung eben diese Tendenz dazu, die Experten von der Führungskarriere zu trennen. Also, dass das sehr viel Sinn machen würde, ne? Also, weil wir als MedizinerInnen das ja auch überhaupt nicht vermittelt bekommen bisher. Vielleicht ändert sich was mit dem neuen NKM, wir werden sehen, aber auch sicher nicht drastisch, weil da viel zu viele andere Dinge auch gelehrt werden müssen, die vielleicht als wichtiger erachtet werden. Und wir haben das Führen überhaupt nicht gelernt und wir werden alle ExpertInnen in irgendwas und dann müssen wir plötzlich führen und denken, huch, wie geht denn das eigentlich? Also alleine deswegen macht es total Sinn, diese klassischen Hierarchien zu verlassen und mehr Diversität da eben zuzulassen auch und verschiedene Schwerpunkte. Aber ja, also ich teile diesen Wunsch. Ich bin total gespannt, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da noch so erwarten wird, ob sich dieses Modell vielleicht mehr durchsetzt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass das interessant wird. Also gerade für die Gen Z, die jetzt hochkommt, die sowieso alles irgendwie anders machen wollen, könnte das ein interessantes Konzept sein. Ja, ich glaube, wir sind damit mit unseren Fragen am Ende. Haben Sie noch was, was Sie loswerden wollen oder uns mitgeben wollen?
Ich würde mir wünschen, dass es möglichst viele Nachfolgenden gibt, die das sich zutrauen, das zu machen. Und das ist in dem Fall tatsächlich, wenn man so will, ein Bottom-up-Prinzip. Also keiner hat uns gefragt oder eingeladen, das zu tun. Und es war unsere Idee. Und das ist immer der erste Schritt, wenn man Dinge verändern möchte, dass die Ersten gibt, die sich das trauen. Und wer weiß, wenn es in 5 oder 10 Jahren selbstverständlicher wird, dann haben wir schon ein sehr, sehr großes Stück geschafft. Und das würde ich mir schon wünschen. Und auch da würde ich diese Gelassenheit und das Grundvertrauen weiter nochmal pflegen und in uns aufbauen, dass das funktioniert und dass das etwas ist, was absolut Zukunft haben darf, sollte, müsste. Das ist eigentlich, damit würde ich schon gern von meiner Seite auch das Gespräch abschließen. Ich würde alle dazu ermuntern, die mit dem Gedanken spielen, das einfach mal zu tun.
Das ist ein sehr ermutigender Abschluss. Dem können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es extrem inspirierend. Wir haben, glaube ich, wieder viele neue Aspekte kennengelernt und gehört, die wir in die Welt hinaustragen wollen. Und hoffen sehr, dass andere in ihre Fußstapfen treten werden, egal in welchem Fach und ob in der Hochschulmedizin oder nicht.
Dankeschön.
Vielen Dank auch Ihnen.